Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Gesa Ufer, mein Name. Schön, dass Sie zuhören. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Vertrauten oder eine Vertraute, die wirklich ständig bei Ihnen ist. Ja, Ihnen sogar wortwörtlich am Hals hängt. Sie ständig fragt, ob alles okay ist, ob Ihnen das Essen schmeckt, ob es vielleicht noch ein bisschen mehr sein darf. Tja, Traum oder Albtraum, das kann man sich fragen, und Sie ahnen es, dank künstlicher Intelligenz sind wir gar nicht mehr so weit von diesem Szenario entfernt. Friend nennt sich ein neues Gadget, ein Anhänger, der mit Mikrofon und Kamera ausgestattet ist und der von einem Startup als AI-Companion, also KI-Begleiter, angepriesen wird. Bislang existiert das System nur in einem Marketingvideo und doch hat es bereits eine breite Debatte ausgelöst. Die Frage nämlich, ob wir auf dem direkten Weg sind, bald auch unsere engsten Freundschaften durch digitale Erfindungen zu ersetzen. Mein Kollege, der Digitalexperte Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, hat sich die technische Neuerung schon mal genauer für uns angesehen. Hallo Johannes.
Hallo, ich grüße dich.
Was verspricht das Gerät? Also wie realistisch sind solche Szenarien, dass wir als Menschen wirklich solche KI-Begleiter bald an unserer Seite haben und überhaupt zulassen?
Ja, das Versprechen klingt natürlich toll. Emotionale Begleitung statt Produktivität, also keine Duolingo-Motivationsnachrichten die ganze Zeit, sondern Empathie, aber eben von KI. Naja, soll so funktionieren, du hast es ja gesagt, Anhänger an einer Kette, der hört ständig mit, analysiert die Umgebung des Nutzers und darauf aufbauend, dahinter steckt natürlich ein Sprachmodell, kriegt man dann als Nutzer auf sein Handy Textnachrichten mit Kommentaren zu dem, was man ja da gerade macht vielleicht. Die Sache ist die, ob das Ganze wirklich funktioniert, wissen wir nicht, denn es gibt bislang nur ein Marketingvideo. Das Ganze ist vorbestellbar für 99 US-Dollar. Man darf aber ein bisschen skeptisch sein in dem Sinne, dass solche AI-Gadgets ja bislang eigentlich immer enttäuschend waren. Und Friend AI, das Startup hinter diesem Gerät, ja, ist eben vor allem wegen dieser Marketingkampagne im Gespräch und auch deshalb, weil man ja 1,8 Millionen Dollar, und das ist ein Großteil des Fundings, das man bekommen hat, für den Kauf der Domain friend.com ausgegeben hat. Also da schrillen schon ein paar Alarmglocken. Man wird sich's angucken, wenn es denn irgendwann mal erscheint. Aber die Sache ist halt die, es gibt im Moment viel Geld für AI-Startups und ja, da sind eben nicht nur seriöse dabei, wo es dann hinfällt. Am Ende des Tages Friend AI wird man sehen, aber ja, man weiß halt nicht, ob die Technologie schon so weit ist.
Mhm. Du hast diesen Clip bereits erwähnt, den kann man eben sehen auf dieser teuer erworbenen Domain. Wir hier in der Kompressor-Redaktion, wir fanden den also doch ziemlich gruselig. Da gibt es zum Beispiel die Szene, wie so ein angehendes Liebespaar vielleicht zum ersten Date auf so einer Dachterrasse sitzt. Sie hat ihren digitalen Friend am Hals, also sieht so ein bisschen aus wie so ein Tamagotchi. Und es entspinnt sich folgender Dialog.
I've never wanted anybody else. I mean, besides her.
She goes everywhere with you, right?
Mm-hmm.
Guess I must be doing something right, though.
I guess so. We'll see.
Ja, und dann also ein verschämter Seitenblick. Schauerliche Vorstellung gerade, dass in solchen privaten Momenten immer noch so eine dritte Instanz an Bord sein könnte, so eine digitale. Johannes, wie gut kann denn eine Software überhaupt vielleicht heute schon so einen Lebenskontext verstehen?
Naja, technisch ist es so, das Ganze wird vorangetrieben durch die sogenannte Multimodalität. Also KI-Modelle können eben nicht nur Text, sondern Input aller Art verstehen. Audio, visuelles etc. Also funktioniert erstmal schon. Aber es funktioniert auch, dass die Kontextfenster wachsen. Also immer mehr an Informationen, die sich eine KI auch merken kann. Aber Kontext kann auch komplett sein. Also die Situationen sind ja auch nicht immer eindeutig. Wenn ich jetzt auf dem Friedhof meine Familie besuche, die gerade ums Leben gekommen ist, und die KI dann sagt, so schön grün hier und still, ja, funktioniert dann halt womöglich nicht, ne? Mhm. Und es gibt auch tatsächlich Probleme im Sinne von, naja, was macht den menschlichen Dialog aus und den Menschen? Das ist Emotionalität. Und da hat zum Beispiel KI Probleme, Emotionen gut zu erkennen, weil man eben merkt, sozusagen, das funktioniert nur für bestimmte Kulturkreise wirklich auf dem akzeptablen Level, weil eben auch zum Beispiel die Trainingsdaten dann eben nur klassisch in Westeuropa oder Nordamerika mit weißen Menschen trainiert wurden, etc. Also es ist ein komplexer Kontext, es ist nicht trivial. Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Was funktioniert, ist so eine Art eher freundschaftliche Ansprache für die KI zu entwickeln. Das sehen wir ja zum Beispiel jetzt ChatGPT beim letzten Modell 4o. Das hat ja bis dahin geführt, dass man eben mit einer Scarlett Johansson ähnlichen Stimme sehr auf Hör getrimmt ist und dann so, naja, so eine Form von Intimität herstellen möchte. Das ist nämlich auch das Versprechen, nämlich Intimität, Nähe, Persönlichkeit und gleichzeitig ein Gerät, eine Software, die eben nicht so, sage ich mal, nicht so komplex und nicht so viele Ecken und Kanten wie Menschen hat.
Was sagen denn, sagen wir mal, soziopsychologische Fachleute, Kritiker? Warum meinen so viele Menschen überhaupt so ein Companion zu brauchen? Ist das überhaupt ein reales Bedürfnis oder wird da nur künstlich so ein Bedürfnis kreiert?
Naja, wir sehen es aus den Studien mit Chatbots, dass das teilweise schon dafür verwendet wird, so eine Form von Feedback zu bekommen. Das ist nicht immer nur transaktionell oder sachlich oder schreib mir mal eine Bewerbung oder spuck mir mal das Rezept aus oder sowas. Gibt Menschen wie Ezra Klein, der sehr kluge Journalist, der sagt, naja, dieses Szenario durch die Vereinzelung, die wir haben in der Gesellschaft, dieses Szenario, dass KI-Systeme Begleiter werden und dann diese Vereinzelung sogar noch verstärken, ist nicht nur gefährlich, ist sogar ein realistischeres Problem als zum Beispiel diese Szenarien wie KI automatisiert unsere Jobs alle weg oder die KI wird irgendwann mal so schlau, dass sie den Menschen unterjocht. Und da sind wir natürlich dann auch bei dieser Frage, naja, welche Rolle hat Digitalisierung auch im Sinne dieser Angebote, dieser Dienste, die dafür sorgen, dass wir nicht mehr auf andere angewiesen sind, wenn es um Zeitvertreib geht zum Beispiel. Und Jodie Halpern, Bioethikerin von der UC Berkeley, sagt sogar, naja, Stichwort Einsamkeitsproblem, wenn man jetzt immer mit einem KI-Freund statt mit Menschen verbunden ist, ist das so, als würde man einem verhungerten Fastfood geben. Also klar, man wird satt, aber es ernährt uns eben nicht so wie eine gesunde Mahlzeit. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch ein Zeitgeist, ein Trend. Wir reden ja auch vom therapeutischen Zeitalter. Also es geht viel um Selbstverwirklichung, Selbsthinterfragung. Es wird tatsächlich auch schon seriös und auch erfolgreich im Bereich Therapie, Psychotherapie eingesetzt, aber eher so auf einer rudimentären Ebene im Sinne von, ich habe so eine Form von Tagebuch und das kann halt nachfragen, wenn ich da meine Erfahrungen und Gefühle aufschreibe. Aber tatsächlich diese Form von Begleitung und diese Form von, hey, da ist jemand, für den fühle ich mich dann auch verantwortlich. Du hast gesagt, wie so ein Tamagotchi, aber tatsächlich eines, zu dem ich eine Bindung entwickle, die sozusagen auch rückgekoppelt wird, weil mir das System ja eben auch etwas gibt und zwar nicht nur danach fragt, dass ich aufs drauf drücke. Das wird, man kann es noch nicht sagen, in welche Richtung es geht und wie groß das wird, aber es ist tatsächlich durchaus ein Bedarf da.
Tja, also diese Diskussion, eine hochspannende, wie erstrebenswert oder ganz im Gegenteil angsteinflößend so ein Gadget wäre, so ein Friend-Clip. Johannes Kuhn hat das Phänomen für uns schon mal ein bisschen näher beleuchtet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war's von uns. Wenn Sie den Kompressor-Podcast mögen, dann denken Sie doch mal drüber nach, uns zu abonnieren. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich möchte ich Ihnen auch nochmal empfehlen, die DLF-Audiothek mit vielen spannenden digitalen Angeboten aus dem Haus Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Gesa Ufer. Wir hören uns wieder.